Ja, gestern Abend hatten wir auch einen Themenabend schon und einige von Ihnen waren auch gestern Abend da. Und ich möchte so ein bisschen an gestern Abend anknüpfen, heute Morgen in der Predigt. Und deswegen für alle die, die gestern Abend nicht konnten, so einen ganz kurzen Mini-Rückblick. Wir haben gestern so eine kleine Entdeckungsreise im Alten Testament gemacht und dabei festgestellt, dass Gott insbesondere ein Gott des Erbarmens, der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit ist. Und dass, wenn Menschen unterdrückt werden, wenn Menschen unter Armut leiden müssen, dass Gott dann reagiert, dass ihn das dann nicht kalt lässt. Dann wird Gott ermutigt zu handeln, helfend einzugreifen. Wir haben festgestellt, dass die Armen einen bevorzugten Platz im Herzen Gottes haben. Das macht allein die Fülle der Bibelverse deutlich. Über 3000 Bibelstellen gibt es, die sich um das Thema Armut und Gerechtigkeit drehen, dass sich wie ein roter Faden einfach durch die Bibel zieht. Und in dieser Fassung sind sogar alle schon rot gemarkert. Da braucht man gar nicht sich die Mühe machen zu suchen. Und deswegen verwundert es nicht, dass Gott, der ja ein Volk besonders auserwählt hat, was das Beispielvolk sein sollte, woran andere sehen, wie dein Gott ist, was nach dem Willen Gottes lebt. Also das Volk Israel, denen wollte er ans Herz schreiben, es sollte überhaupt keine Armen unter euch geben. Das war so das Ziel, was Gott vorhatte beim Volk Israel. Ja, eigentlich war das das Ziel. Aber Egoismus, Habgier und so sorgten dafür, dass das Volk Israel nie ansatzweise dahin gekommen ist. Aber Gott wollte dem Volk helfen. Und so gab er dem Volk hilfreiche Gebote, wie das Erlassjahrgebot, wo er dem Volk wirklich schon in ihren Lebensrhythmus geben sollte, alle 50 Jahre ist Teilen angesagt. Weil alle, die irgendwie sich verschuldet hatten, die sich deswegen versklaven mussten, die ihre Grundstücke und Äcker an jemand anderen abgeben mussten, die sollten das im 50. Jahr wieder zurückbekommen. Und für diejenigen, die das wieder zurückgeben sollten, für die wäre das ja auch ein Schritt des Glaubens, weil sie mussten auf einmal teilen, wieder Dinge abgeben. Aber das war das, wo Gott dem Volk helfen wollte, dass sie auf dem Weg sind. Es sollte eigentlich keine Armen unter euch geben. Doch das Volk hatte immer wieder diesen Gedanken vergessen. Keine Armen, genug für alle. Wir teilen. Das haben sie immer wieder vergessen und deswegen traten dann die Propheten auf. Amos, Jeremia, Jesaja. Das war das so ein bisschen ein kleiner Rückblick von gestern. Und heute möchte ich mir mit Ihnen Gedanken darüber machen, ob dieses Prinzip des Erlassjahrs. Genug für alle, wir teilen. Ob das auch noch bei den Menschen zur Zeit Jesu irgendwie so im Hinterkopf war, die das gelebt haben. Und interessierte sich Jesus für das Erlassjahr? War ihm das noch wichtig? Und haben die Jünger Jesu sich für Gerechtigkeit eingesetzt und geteilt? Und hat das alles Auswirkungen auf uns, auf unser Christsein. Ich möchte einen kleinen Witz erzählen. Ich hoffe, Sie mögen Witze. Ja, ein Pastor gönnt sich Urlaub und er ist in Kanada unterwegs. Kanada, wäre das was für dich? Ah, wäre gut. Okay. Also, der Pastor heißt Fabian und ist in Kanada unterwegs. Und Fabian sieht auf einmal, wie er da so gemütlich durch die Natur streift und die Wälder genießt und die Seen, wie auf einmal etwas raschelt, hört er. Und er dreht sich um und sieht, da kommt ein Bär aus dem Gebüsch. Und dann nimmt die Beine unter dem Arm und rennt und rennt. Und es sieht auch am Anfang ganz gut aus für Fabian. Doch auf einmal übersieht er eine Wurzel und er fällt der Länge nach hin. Der Bär türmt sich in ihm auf. Wow. Und Fabian fängt an zu beten. O Herr, bitte mach doch, dass sich dieser Bär wie ein echter Christ verhält. Und auf einmal wird es ganz still. Fabian sieht sich um und er sieht, wie der Bär die Hände faltet und betet: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns aus Gnaden beschert hast. Und ich habe mich gefragt, naja, ist das alles, wie sich ein echter Christ verhält? Oder steckt da doch mehr dahinter? Schauen wir mal in die Evangelien rein und weitere Texte des Neuen Testamentes. Starten wir mal mit Johannes dem Täufer. Sein Job war ja eigentlich, der Vorbereiter für Jesus zu sein, sozusagen der Promotion Manager zu sein, die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Schon mal so eine Vorab-Werbekampagne zu fahren, wird man heute sagen. Und so kommen auch recht viele Leute zu Johannes, weil er sehr besonders ist, weil er in der Wüste lebt, komische Klamotten trägt, komische Sachen isst und er erregt das Interesse der Menschen. Und so kommen sie zu Johannes und fragen ihn auch unter anderem, was sollen wir denn tun? Und Johannes antwortet ihnen, wer zwei Hemden hat, der soll eins dem geben, der keins hat. Und wenn ihr etwas zu essen habt und seht jemand, der Hunger hat, dann gebt dem, der hungrig ist. Also wir können sehen, dieses Erlassherr-Prinzip war auch zutiefst bei Johannes in seiner Botschaft und Lehre drin. Also wer etwas doppelt hat, wer mehr als genug hat, der sollte teilen. Das war die Botschaft des Johannes. Und es war eine Botschaft, die schon so leicht auf Jesus hinweisen sollte. Die Menschen sollten auf Jesus vorbereiten. Das war der Auftrag des Johannes. Oft haben wir eine ganz konkrete Vorstellung davon, wer Jesus ist. Insbesondere, wenn wir schon seit Jahren irgendwie Christ sind, mit Jesus unterwegs, schon viel in der Bibel gelesen haben, fromme Bücher und so, dann haben wir ein recht klares Bild von Jesus. So wie die Menschen damals. Die wussten auch eigentlich recht genau, wie der Messias zu sein hatte, was er zu tun und was er zu lassen hatte, der Messias, auf den sie ja so sehr warteten. Und Jesus hat damals, und ich glaube auch heute, viele Menschen irritiert, weil er nicht so war, wie sie dachten, weil er nicht so ins Schema passte. Und interessant ist, dass wir wahrnehmen im Lukas-Evangelium, dass auch Johannes der Täufer, also der Promotion-Manager von Jesus, dass der auch auf einmal ganz irritiert war, als Jesus dann in der Öffentlichkeit aktiv war. Da war er sich nämlich nicht mehr so sicher. Ich dachte eigentlich, Jesus wäre der Messias, aber ist er das wirklich? Der fällt sich so komisch. Und weil er so unsicher geworden ist, schickt er seine Jünger aus. Johannes hatte auch Jünger und die schickt er zu Jesus, um Erkundigung einzuholen. Und so kommen die Jünger dann irgendwann zu Jesus und fragen ihn, sag mal, bist du der Messias oder müssen wir doch auf jemand anderen warten? Was antwortet Jesus ihnen? Er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Interessante Antwort. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und Jesus war auch zu Beginn seines öffentlichen Wirkens weiter für Überraschungen gut. Denn schon ganz zu Beginn, die erste überlieferte Predigt von Jesus im Johannesevangelium, also Jesus hatte davor schon gepredigt, aber die erste, die so überliefert wird, im Johannesevangelium Kapitel 4, ist sozusagen die Antrittsrede Jesu, die er in Nazareth, in seiner Heimatsynagoge hält. Und dort lässt Jesus folgende Worte aus Jesaja 61 verlesen. Oder er liest sie selber vor, er kriegt die Rolle ja gereicht. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Weil er mich berufen hat, er hat mich gesalbt, dass mein Auftrag, den Armen die gute Nachricht zu bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden und den Blinden, dass sie sehend werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich will verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Ich will verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Gnadenjahr ist quasi ein anderes Wort für das Erlassjahr. wo wir eben von gehört haben, was dem Volk Israel so ins Herz geschrieben werden sollte, alle 50 Jahre zu teilen. Das, sagt er, dazu bin ich gekommen, um das zu verkünden. Und dass die Armen die gute Nachricht, das Evangelium hören. Mit dieser programmatischen Rede betritt Jesus die öffentliche Bühne. Und es wird eigentlich recht deutlich, wem sich Jesus insbesondere zuwendet. Nämlich Menschen, deren Lebensmöglichkeiten für ein gutes, glückliches und erfülltes Leben irgendwie nicht ausreichen. Also Gefangene, Unterdrückte, Arme. Diese beiden Spotlights, wo die Jünger zu Jesus kommen und seine Antwort und seine Rede, die machen eigentlich sehr deutlich, welche Menschen insbesondere Jesus am Herzen lagen, wen er insbesondere mit seiner Botschaft erreichen wollte. Nämlich die Armen, die Kranken, die Bedürftigen, die Hoffnungslosen. Und so suchte Jesus auch immer zu ihnen diesen Kontakt. Manchen hat er in ihrer konkreten Not geholfen. Er hat sie geheilt, Tote auferweckt, hat Menschen sehend gemacht. Gelähmte konnten nachher wieder herumlaufen. Und anderen hat er Hoffnung gegeben. Und dadurch hat Jesus ganz deutlich vorgelebt, Gott sieht eure Not. Er fühlt mit euch. Er leidet mit euch. Das hat er dadurch verdeutlicht. Weil Jesus war ja gekommen, damit wir ein Spiegelbild, ein Abbild davon haben, wie Gott ist. Dass wir klarer, deutlicher sehen, so ist der Vater im Himmel. Wenn Jesus das vorgelebt hat, dann wurde ganz klar, er fühlt und er leidet mit. Und dieses Mitgefühl, das ist der Herzschlag Gottes. Das ist der Herzschlag Jesu. Und Mitgefühl, das ist irgendwie nichts Schwächliches, sondern Mitgefühl hat Jesus immer dazu bewegt, aktiv zu werden und zu handeln. Mitgefühl, ich glaube, das ist ein Wort, was ohne weiteres irgendwie unsere Welt verändern könnte. Tony Campolo, ein bekannter amerikanischer Soziologe und Redner, ist Leiter eines Netzwerks für Kinder. Und deswegen muss er öfter mal nach Haiti fliegen. Und auf einer seiner Reisen kommen ihm auf dem Weg zum Hotel drei 15- bis 16-jährige Teenager auf ihn zu. Und diese Mädchen, die fragen ihm, Hallo Mister, Sie können mich für $10 die ganze Nacht haben. Tony Campolo geht nicht peinlich berührt irgendwie schnell ins Hotel, sondern bleibt stehen und fragt auch das andere Mädchen. Und du, bist du auch für $10 zu haben? Ja, es nickt und das dritte nickt auch nur noch. Tony Campolo sagt, okay, ich möchte, dass ihr in einer halben Stunde auf Zimmer 210 kommt und die ganze Nacht bleibt. Dann bekommt ihr das Geld, aber bleibt die ganze Nacht. Dann eilt er schnell auf sein Zimmer, greift zum Telefonhörer und bestellt alle Disney-Zeichentrickfilme, die es im Hotel gibt, und 4 riesengroße Bananensplitteis. In einer halben Stunde kommen das Eis, die Filme und auch die 3 Mädchen nacheinander an. Und die 3 Mädchen setzen sich erst ein bisschen schüchtern so aufs Bettende, löffeln da ihr Eis. Und dann gucken sie nach und nach einen Walt Disney-Film nach dem anderen. Und irgendwann schlafen sie auf dem Bett liegend ein. Tony Campolo sitzt im Sessel daneben, weil, naja, sein Bett ist belegt durch die Mädchen und grübelt drüber nach und denkt sich, was ändert das schon? Morgen wird wieder irgend so ein Typ kommen und die Würde dieser Mädchen rauben. Und während er da so nachdenkt, merkt er, wie der Heilige Geist zu ihm spricht und sagt, Tony, das war nicht nichts. Du hast es ihnen ermöglicht, wenigstens in dieser einen Nacht Kind zu sein. Du hast zwar nicht ihr Leben umgekrempelt, aber für eine Nacht hast du ihnen zumindest ihre Kindheit wiedergegeben. Ich glaube, wir können die weltweite Armut auch nicht mit einem Schlag irgendwie beheben. Aber wir können einzelnen Menschen Mitgefühl und Hoffnung zeigen. Und wir können ihnen dadurch zeigen, hey, wir sehen eure Not. Uns lässt das nicht kalt. Ihr seid nicht allein. Gehen wir weiter im Neuen Testament. Wo zeigt sich noch, dass Jesus ein Herz, Mitgefühl für die Armen hat und möchte, dass wir teilen? Also wo lässt er den Geist des Erlassias noch weiter durchblicken? Da ist eine ganz bekannte Geschichte, die Sie alle kennen. Und das ist ein Paradebeispiel eigentlich dafür. Der Zachäus sitzt ja da am Baum, wollte unbedingt Jesus sehen. Und Jesus nimmt sich auch Zeit für ihn und sagt, komm Zachäus, will heute bei dir zu Gast sein. Und der Zachäus, dieser reiche Zöllner, sehr korrupt, sehr ausbeuterisch, aber sehr erfolgreich, der macht ein leckeres Essen und dann sitzen die beiden da und unterhalten sich. Und es wird nicht berichtet, worüber sie sich unterhalten. Aber das Ergebnis lesen wir. Denn da steht, Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Welch eine Reaktion auf ein Freundschaftsangebot Jesu. Sagen ja, ach, es reicht an Jesus zu glauben. Hätte ja auch gereicht. Er hätte nicht teilen müssen. Aber ich glaube, anhand dieser großzügigen Reaktion, dass er die Hälfte seines Vermögens den Armen geben will und allen, die er betrogen hat, das vierfach zurückgeben will, da wird deutlich, finde ich, der Zachäus muss wirklich ganz stark von der Gnade Jesu berührt worden sein. Und das war seine Reaktion darauf. Eine weitere zentrale Stelle, die, finde ich, deutlich macht, dass Jesus das Ziel keiner Armen weiter verfolgt hat. Das wird in dem zentralen Gebet des christlichen Glaubens deutlich. Im Vater Unser. Das Vater, die Bergpredigt ist ja sehr zentral für uns Christen und in der Mitte der Bergpredigt, da steht das Vater Unser. Und wiederum in der Mitte des Vater Unsers, da an dem Übergang von den Du zu den Wir bitten, da wird deutlich, dass Jesus möchte, dass wir teilen. Da ist nämlich die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Mit dieser Bitte nimmt Jesus unsere menschlichen Bedürfnisse ernst und bringt sie vor Gott. Er weiß, was wir alles bedürfen. Brot ist dabei nur ein Symbol für das, was wir zum Leben brauchen. Wir brauchen Gesundheit. Das gehört auch zum Brot des Lebens dazu. Wir brauchen ein Dach über Kopf. Wir können nicht draußen irgendwo leben. Das gehört alles dazu. Ich muss zugeben, ich habe jahrelang irgendwie innerlich, komme aus dem Siegerland, da ist so dieser fromme Dreiklang, CVM, Gemeinschaft und Landeskirche gewesen. Zumindest in dem Dorf, wo ich war. Und deswegen war ich auch ganz oft im Gottesdienst. Und da wird halt eben immer das Vaterunser gebetet. Und ich habe da ganz oft gebetet, mein tägliches Brot gib mir heute. Also nicht, dass ich das gesagt hätte, aber ich habe es gedacht. Weil ich irgendwie innerlich wusste, naja, mir geht's ja gut, was ist denn das für eine Bitte? Ich weiß, morgen und übermorgen, ich werde genug haben. Komische Bitte, geht mich nichts an. Aber in der vierten Bitte, des Vaterunser, das heißt es ausdrücklich, unser tägliches Brot gib uns heute. Alle sollen genug haben, nicht nur ich. Alle sollen leben können. Diese Bitte schließt alle Menschen mit ein. Denn Jesus, als Sohn des Schöpfers, lehrt die Menschen dieses Gebet. Seine Jünger, die ihn fragen, Herr, wie sollen wir beten? Und da sagt er ihnen das Vaterunser. Mittendrin diese Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Weltweit gibt es insgesamt 795 Millionen Menschen, die an Hunger leiden, die unterernährt sind. Und 3,5 Milliarden, ungefähr die Hälfte aller Menschen, leidet unter Armut. Hab mir gedacht, im Laufe der Geschichte der Christenheit haben Millionen Christen dieses Gebet mit der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, gesprochen. Hat Gott das Gebet nicht erhört? Ist auf dem Ohr taub? Doch hat er. Denn was er gibt, ist locker genug. Alleine die Lebensmittel, wenn wir uns nur auf den Aspekt des Hungers mal beziehen, die wir in Europa wegschmeißen, könnte locker alle Hungernden satt machen. Jesus war ja häufig unterwegs, hat gepredigt und manchmal hat er über 5000 Zuhörer und Zuhörerinnen gehabt. Und bei einer Predigt wird es halt eben ganz lang und die Leute bekommen Hunger. Das nehmen die Jünger wahr, sagen zu Jesus: Hier, was ist denn los? Die Leute haben Hunger. Was sagt Jesus ihnen? Gebt ihr ihnen zu essen? Gebt ihr ihnen zu essen? Ein Junge, ein kleines Kind also, hat einen Korb dabei. 5 Brote, 2 Fische drin. Und die Jünger machen dabei die Erfahrung, die wir auch machen können. Wer teilt, wird reicher und alle haben etwas davon. Und selbst wenn wir meinen, nicht viel weitergeben zu können, wie dieser Junge, das sind 5 Brote und 2 Fische bei einer Menge von mindestens 5000 Leuten, dann können wir manchmal Überraschungen erleben. Auch wenn wir meinen, wenig zu haben, wir können dann Überraschungen erleben. Gott hat genug gegeben an Ressourcen, an Geld, an Kleidung, an Nahrungsmittel, an Medizin. Ich glaube, wir kriegen es nicht verteilt. Es gibt da eine interessante Geschichte in einem sehr empfehlenswerten Buch von Shane Claiborne. Das heißt, ich muss verrückt sein, so zu leben. Und in dieser Geschichte unterhalten sich 2 Freunde. Und der eine sagt seinem Freund: Weißt du was, ich würde gerne wissen, warum Gott auf dieser Welt die Armut, das Leid, Krieg und Hunger so alles zulässt. Der Freund sagt dann: Naja, warum fragst du nicht einfach irgendwie? Der andere schüttelt daraufhin den Kopf und sagt: Ich habe da Angst vor. Wieso hast du da Angst vor? Naja, ich habe Angst davor, dass Gott mich dasselbe fragt. Interessante Story. Wenn Jesus willens war, für unsere geplagte Welt zu sterben, vielleicht sollte ich mir auch Sorgen machen. Denn Jesus identifiziert sich mit den Armen. Das wird in Matthäus 25 ganz deutlich. Was er diesem einer meiner geringsten Brüder und Schwestern tut, das habt ihr mir getan. Und damit biege ich auf die Zielgerade meiner Predigt ein. Viele Christen, und diese Phasen habe ich auch, leben so ein bisschen nach dem Motto: Eigentlich will ich so bleiben, wie ich bin. Und manchmal meinen sie dann, dass Leute aus der Gemeinde oder Jesus ihnen quasi ins Ohr flüstert: Du darfst so bleiben, wie du bist. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Denn es geht doch darum, Jesus nachzufolgen. Nachfolgen ist etwas Dynamisches, hat was mit Bewegung zu tun. Es geht darum, den Fußspuren Jesu zu folgen, damit die Welt sieht, wie Gott ist, wie mitfühlend und liebevoll Gott ist. Darum geht es, wenn wir Jesus folgen. Und deswegen ist Christsein mehr wie ein Tischgebet des Bären. Christsein ist mehr wie das tägliche Losunglesen oder der sonntägliche Gottesdienstbesuch. Die ersten Christen, die ersten Jünger, die Urgemeinde, so lesen wir in der Apostelgeschichte, die sind diesen Fußspuren Jesu gefolgt, sind für die Armen eingetreten, haben geteilt. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass sie alles miteinander teilten und keiner Mangel hatte. Sie teilten alles, keiner hatte Mangel. Da war zumindest in einer kleinen Gruppe etwas von dem, was Gott mit dem Volk Israel im Sinn hatte. Keine Armen. Das tauchte da auf. Und nicht nur die Gemeinde in Jerusalem teilte, damit alle genug hatten. Bei Paulus lesen wir, dass es noch eine andere vorbildliche Gemeinde in Mazedonien gab. Im 2. Korintherbrief steht das. Da schreibt Paulus: Die Christen dort haben wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten standhaft ertragen. Und doch waren sie voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie von sich aus gaben, was sie nur konnten. Und sogar mehr als das. Eine verarmte Gemeinde gibt mehr, als sie eigentlich zur Verfügung hatten. Und dieser Gedanke des Teilens, dieser Gedanke des gebt ihr ihnen zu essen, das findet sich auch in der frühen Kirche wieder. Da ist Basilius der Große, einer der Kirchenväter des 4. Jahrhunderts. Und der schreibt, wer ein Kleidungsstück wegnimmt, der wird Dieb genannt. Wer aber den Nackten nicht kleidet, obwohl er es könnte, verdient der eine andere Bezeichnung. Dem Hungernden gehört das Brot, das du zurückhältst. Und dem Bedürftigen das Geld, das du sicher aufbewahrst. Wir haben alles, was nötig ist. Aber tun wir auch alles, was nötig ist? Wenn Jesus von sich behauptet, ich bin das Brot des Lebens, und seine Nachfolger auffordert, gebt ihr ihnen zu essen, was heißt das dann für uns? Hoffentlich bedeutet es, dass uns das in Bewegung setzt und dass wir anfangen oder nicht aufhören zu teilen, was wir sind und was wir haben. Amen.